Warum bist du so wütend? Die Frage ist auf der Folie kleiner, als sie vielleicht eigentlich sein sollte. Denn ich glaube, wenn wir an Wut denken, ans Wütendsein, dann ist das geradezu etwas, das schreit. Wut schreit, Wut ist laut. Wenn ihr das beschreiben müsstet, vielleicht ja, mit Bildern, würdet ihr vielleicht sagen, ja, Wut, das ist wie eine Explosion im Inneren. Etwas, das brodelt, wie ein Vulkan, der droht auszubrechen oder der vielleicht gerade auch schon ausgebrochen ist. Warum bist du so wütend? Ich weiß nicht, ob dir jemand diese Frage schon einmal gestellt hat. Warum bist du so wütend? Was für eine Frage, oder? Und die einen unter uns würden vielleicht sagen, ja, es hilft ja nicht, so eine Frage. Das macht nur noch wütender, wenn mich jemand sowas fragt. Die anderen vielleicht würden sagen unter uns, ja, doch, wenn ich über diese Frage nachdenke, dann kann sie tatsächlich helfen, mein Problem zu lösen. Warum bist du so wütend? Ja, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich einmal durchatme, dann merke ich, dass diese Frage mich zurückbringt zu der Emotion, die vor der Wut war. Denn ich glaube, die Wut ist nicht einfach nur eine Emotion für sich. Ich glaube, sie ist die Steigerungsform von fast jeder Emotion, die wir haben. Dort, wo eine Emotion nicht gehört wird, wo wir zum Beispiel in Trauer sind. Aus Trauer kann Wut werden, oder? Dort, wo wir trauern um einen Menschen, der vielleicht verstorben ist, vielleicht auch zu schnell gegangen ist. Der Tod kommt immer irgendwie überraschend, oder? Auch wenn er sich ankündigt. Aber aus dieser Trauer kann Wut werden. Aus Eifersucht kann Wut werden. Es kann Wut werden aus dem sich nicht verstanden fühlen. Auch davon ist die Steigerungsform in der Regel Wut. Und ich kann mich gut erinnern, als Kind, wenn ich meinem Vater 2 oder 3 Mal etwas erklären wollte und er es nicht verstanden hat und ich gemerkt habe, wie ich wütend werde. Warum verstehst du mich nicht? Ja, die Antwort in dieser Situation, ja, warum bist du so wütend? Ja, weil ich mich nicht verstanden fühle. Warum bist du so wütend? Weil ich traurig bin, unfassbar traurig. Warum bist du so wütend? Weil ich hoffnungslos bin und nicht mehr weiß, wohin. Warum bist du wütend? Weil ich eifersüchtig bin, aber es sich nicht lösen lässt. Wut, ja, Wut scheint so die Spitze zu sein. So das bis zum Hals stehen. So das Ende der Emotion, wenn wir es so wollen. So kurz vorm Explodieren oder vorm Implodieren. Warum bist du so wütend? Das ist die Frage, die Gott Kain stellt. In 1. Mose 4. Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? So sagt Gott hier und ich lade euch ein, ihr dürft gerne auch aufschlagen dort. Wir wollen ein Stück verweilen in diesem Kapitel 4, 1. Mose 4. Für alle anderen, denen die Textstellen hier oben reichen, ist es auch okay, müsst ihr nicht mit aufschlagen, dürft ihr euch gerne mitnehmen lassen. Und für alle anderen, wir sind in Genesis 4. Genesis 4, 1. Mose 4 und dort Vers 6. Ja, warum, so spricht Gott zu Kain, bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ja, wie schon gerade gesagt, ich weiß nicht, wie didaktisch wertvoll das ist, dass Gott hier Kain fragt. Denn wenn wir vorspulen, dann wissen wir, dass Kain sich nicht abbringen lässt von seiner Wut. Aber dazu gleich mehr. Aber Gott setzt noch einen drauf. Er stellt nicht nur diese Frage, nein, er geht einen Schritt weiter. Er belehrt Kain fast schon. Er erklärt ihm, was passiert. Er sagt, ich kann doch sehen, wie du leidest. Ich kann doch sehen, wie dein Kopf sich neigt, wie der Augenkontakt verloren geht. Ich kann sehen, wie du dich abwendest, innerlich und auch äußerlich. Und ich sehe, dass nichts Gutes damit zusammenhängt. Denn wenn da Gutes wäre, dann wärst du befreit, dann wärst du geöffnet, dann könntest du den Blick wagen zum anderen. Aber nein, da Da lauert, so heißt der Text hier, es lauert die Sünde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Punkt in dieser Predigt. Gott straft nicht unsere Emotion. Es ist nicht Sünde, wütend zu sein. Es ist nicht Sünde, traurig zu sein. Es ist nicht Sünde, verzweifelt zu sein. Es ist auch keine Sünde, Liebeskummer zu haben. Gott straft nicht die Emotion. Doch er weiß, wo unsere Emotionen hinführen können, wenn sie unbeantwortet bleiben, wenn sie unbemerkt bleiben, unbearbeitet bleiben. Gott straft nicht die Emotion, die wir haben, die Gefühle, die wir haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder zu wiederholen. Es ist keine Sünde, wütend zu sein. Denn ich glaube, in dem Moment, wo wir das sagen und dann vielleicht sogar beginnen, unsere Emotion zu leugnen, weil wir ja glauben, sie sei falsch, sie sei schlecht, öffnen wir der Sünde Tür und Tor, dass sie hineinkommt. Und so macht er Kain darauf aufmerksam. Er sagt, deine Wut, sie kann zur Sünde führen. Sie wird zur Sünde führen, wenn du sie unbeachtet lässt, wenn du ihr nicht nachgehst, sie nicht bearbeitest. Auch Paulus macht das deutlich im Epheser 4, dort im Vers 26 und 27. Zürnt ihr, so sagt der Paulus, so sündigt nicht. Das sind zwei Schritte. Ja, wenn da Zorn ist, wenn da etwas ist, das dich einfach so angespannt sein lässt, dann mach nicht den Fehler und sündige, sondern warum zürnst du? Warum bist du zornig? Warum bist du wütend? Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und ich glaube auch dieser zweite Vers im Vers 27 ist inspiriert von dieser Textstelle im 1. Mose 4, denn er sagt, gebt nicht Raum dem Teufel, gebt nicht Raum der Sünde, gib in deiner Emotion nicht dem Bösen Platz, nicht dem Bösen Raum, dass es dich erfüllt, dass es dich einnimmt. Und liebe Gemeinde, ich bin ehrlich, heute Abend mal, einmal mehr traue ich mich, ja, Jörg hat schon gesagt, wo habe ich meine Hand gehoben, ja. Ich bin wütend. Immer wieder bin ich wütend. Aber keine Sorge, am wenigsten über euch. Am meisten über mich selber. Oh, wie oft bin ich wütend darüber, dass Dinge nicht so klappen, wie sie wollen. Wie oft bin ich wütend, dass ich herzlos bin, dass mir Dinge, Ziele wichtiger sind als vielleicht der Mensch, der gerade vor mir steht. Ich sage euch, 2 Wochen Jugendfreizeit mit Jugendlichen, mit 40 Jugendlichen, da gibt es genug Möglichkeit für Wut. Wo habe ich nicht reagiert? Wo habe ich nicht gesehen, was passiert? Wo bin ich schuldig geworden am anderen? Wo habe ich die Bedürfnisse nicht wahrgenommen meines Teams? Die Bedürfnisse der Jugendlichen, die mit mir sind? Oh, wie oft bin ich wütend. Und ich höre, wie Gott auch zu mir sagt, Ben, warum bist du so wütend? Was steckt hinter deiner Wut? Unsere Emotionen, ja, sie sind nicht Sünde. Aber ich glaube, wir fühlen sie aus einem ganz bestimmten Grund. Und Gott selber ist derjenige, der uns fragt. Gott selbst ist es, der fragt, ja, warum empfindest du so? Was bewegt dich? Die biblische Geschichte, zumindest auf den ersten Blick, sie hat kein Happy End, wenn es um Kain geht. Gott konfrontiert Kain. Er geht auf ihn zu und ich stelle mir vor, wie Kain seine Emotionen isoliert. Und vielleicht kennen wir das auch. Ja, warum bist du so wütend? Ich bin nicht wütend. So stelle ich mir vor, dass Kain antwortet. Warum bist du so traurig, Gabriel? Ich bin nicht traurig. Warum bist du eingeschnappt, Wolle? Ich bin nicht eingeschnappt. Ich glaube, er war noch nie eingeschnappt, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Aber es ist schon für die Zukunft. Warum fühlst du so? Und ja, ich kenne es zumindest. Wenn auch ihr es nicht kennt, ich kenne es für mich selber, dass ich nicht ehrlich sein kann mit mir. Nein, ich bin nicht wütend. Alles okay, alles gut. Ich stelle mir das vor, dass auch Kain so geschmollt hat. Schmollen, was für ein schönes Wort. Wie er vielleicht Gott gar nicht richtig antwortet, den Kopf gesenkt hat und sagt, ist nix. Und so wird uns weiter berichtet im Vers danach, im 1. Mose 4, Vers 8. Das Gespräch mit Gott, es scheint beendet. Vielleicht hat keines beendet, hat überhaupt kein Gespräch entstehen lassen. Aber jetzt im Vers 8 redet Kain. Er redet mit seinem Bruder Abel und es geschah, so heißt die Geschichte. Und wir kennen die Geschichte und ich weiß nicht, es ist wie mit einem Film, den man schon gesehen hat und man weiß, was als nächstes passiert und man denkt sich, es muss doch anders passieren jetzt. Man hofft, dass die Geschichte anders weitergeht, wie das Fußballergebnis, das man schon kennt. Man schaut die Wiederholung, aber man hofft am Schluss, gewinnt Borussia Dortmund doch. Nein. Kain redet mit seinem Bruder und es geschah. Es geschieht einfach. Es passiert. Als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Diese Geschichte, sie spielt nicht im leeren Raum. Auch wenn das in diesem Vers so scheint, wenn wir den Vers isolieren, dann sagen wir, naja, es geschieht einfach. Es muss vielleicht geschehen. Es passiert einfach. Ups. Aber wir kennen die Geschichte davor, nicht nur die 8 Verse, die davor passieren, die diese Geschichte selber aufgreifen, nein, auch der Sündenfall im 3. Kapitel, all das ist doch mit hineinzunehmen. Am Anfang des Kapitels in Vers 1, dort heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Auch das passiert nicht im leeren Raum, sondern die Geschichte sagt uns weiter, und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn, aber hä, du hast doch schon einen Mann, oder? Adam ist doch dein Mann. Der Text ist tatsächlich unterschiedlich zu übersetzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mindestens zwei Möglichkeiten, wie wir das übersetzen können. Wir können einmal übersetzen, dass Eva hier ausruft und sagt, ja, Gott hat uns einen Sohn, einen männlichen Sohn geschenkt, einen Nachkommen. Aber, und ich glaube, das schwingt hier mit und habt ihr vermutlich auch schon gehört, es ist, ich habe ein männliches Kind empfangen, den Herrn selber habe ich empfangen. Den Retter habe ich empfangen. Denn das ist das, was Eva verkündigt worden ist im Kapitel vorher. Dort ist es hier prophezeit worden im 1. Mose 3, im Vers 15. Es ist prophezeit worden, dass Gott aus der Nachkommenschaft der Frau einen hervorgehen lassen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Der dem Ganzen ein Ende machen wird und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Eva dachte, ja, der kommt jetzt schon. Also ich meine, wie oft kenne ich das bei mir selber? Da entsteht ein Problem und ich habe schon die Hoffnung, dass sich das innerhalb der nächsten Stunde, der nächsten Tage, der nächsten Woche und dann wird es schon, also so weit, also ein Problem, ein Monat oder ein Jahr, ich weiß nicht. Nein, ich habe mit der Hilfe des Herrn, ja, den Herrn selber habe ich empfangen. Auch so können wir das lesen. Und ich möchte es ein Stück weit so lesen. Weil ich glaube, dass Kain für seine Familie womöglich der Retter der Welt war. Ja, Gott hat mir den Retter geschenkt. Jetzt kann es nur noch gut werden. Und ich glaube, wir Eltern, vielleicht einmal mehr, um im Klischee zu bleiben, wir Väter, ich glaube, wir können uns gut hineinversetzen in diese Erwartungshaltung, die wir an unsere Kinder haben. Wie oft bin ich versucht, meine Erwartungshaltung, das, was ich mir wünsche für mein Kind, für meinen Sohn, in es hineinzulegen, ihm das auch zu kommunizieren, ihn daran Anteil nehmen zu lassen. Wie muss es Kain gegangen sein, der diese, ja nicht nur Hoffnung, der diese Erwartung spürt? Nicht selten, glaube ich, setzen auch wir unsere Hoffnung in Menschen oder in Dinge, vielleicht auch in uns selber. Und ich mag mir einen Teil meiner Wut auch daher erklären. Diese Enttäuschung darüber, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Dass ich es nicht geschafft habe, ruhig zu bleiben. Dass ich es nicht geschafft habe, meine Emotionen im Zaum zu halten. Dass ich es nicht geschafft habe, zu warten und zu hören, was meine Frau mir sagen will, was mein Sohn mir sagen will, dass ich schon eine Antwort hatte. Und ich dann aber feststelle, nee, enttäuscht. Ich habe die Hoffnung enttäuscht, die ich in mich selber hatte, ruhig bleiben zu können. Ja, ich habe die Hoffnung in mich selber enttäuscht, ein Stück weit der Retter sein zu können, für diese Situation zumindest. Ich will mir nicht anmaßen, der Retter der Welt zu sein. ja, was folgt, ist Enttäuschung und Wut. Aber Gott bleibt hier nicht stehen. Im Vers 9 nimmt er das Gespräch wieder auf. Und ich glaube, auch hier landen wir schon beim Abendmahl. Auch hier merken wir schon, Gott lässt Kain nicht mit seiner Schuld allein. Er lässt ihn nicht allein mit dem Kind, das bereits in den Brunnen gefallen ist, denn Abel ist tot. Und so kommt Gott zu Kain in Vers 9 und er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortet, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und er sagt weiter, soll ich meines Bruders Hüter sein? Bin ich sein Babysitter? Bin ich für ihn verantwortlich? Diese eine Lüge ist nicht genug, oder? Ich weiß es nicht. Aber bin ich für ihn verantwortlich? Ja, Mann, ja, Kain, bist du. Und ich glaube, dass diese Frage, die Gott hier stellt, wo ist dein Bruder, ist im Grunde ein Äquivalent zu der Frage im Kapitel davor, im gleichen Vers, 1. Mose 3, Vers 9, wo Gott den Menschen ruft, wo er zu ihm spricht und sagt, wo bist du? Ja, hier sagt er, wo ist Abel? Aber die Frage ist im Grunde die gleiche, wo bist du? Denn den Standort seines Bruders zu bestimmen, ist in diesem Fall gleichbedeutend damit, den eigenen Standort zu bestimmen. Wo bist du? Sagt Gott schon ein Kapitel vorher. Und Kains Antwort, sie ist ganz ähnlich wie die von Adam. Die Verantwortung von sich zu schieben, ja, was kann ich dafür? Was geht es mich an? Die Frau, die du mir gegeben hast. Und die Eva, die sagt, ja, die Schlange, die da war. Auch Gottes zweite Frage wurde schon Eva gestellt. Was hast du getan? Warum hast du es getan? Und hier jetzt im 10. Vers in 1. Mose 4, bin ich sicher, ob ich die Folie mit dazu habe. Nee. Dort im Vers 10, dort sagt er sie, er spricht, was hast du getan, Kain? Was ist passiert mit dir? Und dann sagt Gott, horch, hör zu. Die Stimme des Blutes deines Bruders, sie schreit zu mir vom Erdboden. Es ist nicht die Information, die Gott fehlt. Und das wissen wir in 1. Mose 3 doch auch schon. Gott ruft doch nicht, wo bist du, weil er es nicht weiß. Es ist doch nicht, dass er durch den Garten geht. Ich stelle mir das eher vor wie so ein Versteckspiel mit Kindern, wenn es eine lustige Situation wäre. Dass er sagt, na, wo seid ihr? Gott weiß es, aber es ist nicht lustig. Deswegen glaube ich, dass Gott geht und fragt, weil er es hören will. Weil er es von dir hören will. Weil er hören will, ob du deine Misere erkannt hast. Wo bist du? Wo stehst du? Wie steht es um dich? Um es nicht ganz so persönlich auszudrücken. Es ist nicht die Information, die Gott fehlt, denn er weiß längst, was passiert ist. Wir könnten sogar die Frage stellen, warum hat Gott es nicht verhindert? Denn er war ja vorher schon bei Kain, er hat doch vorher schon gesehen, wo das hinführt. Doch ich glaube, das ist die falsche Frage. Denn an dieser Stelle geht es nicht um Kontrolle. Ich glaube, allzu oft in unserem Denken über Gott meinen wir, es ginge um Kontrolle. Ja, um den allmächtigen Gott, der alles kontrolliert und alles in seiner Hand hat. Aber ganz ehrlich, Gott selber geht es nicht um Kontrolle. Es geht um dein Herz. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Es geht ihm um einen Gegenüber. Es geht ihm nicht darum, dich zu kontrollieren, dich zu führen, dich irgendwo lang zu ziehen. Es geht um dein Herz. Und mehr als um Kontrolle, mehr als um einen guten Lebenslauf, mehr als um narbenfrei und verletzungsfrei durchs Leben zu gehen, geht es Gott darum, in Berührung mit dir zu kommen. Das ist die einzige Erklärung dafür, dass Gott hier erneut zu Kain kommt und mit ihm das Gespräch sucht. C.S. Lewis hat das einmal so ausgedrückt, er sagt, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Ich glaube, es ist eine Projektion unserer eigenen Enttäuschung, unserer eigenen Emotion, wenn wir glauben, dass Gott sich von uns abwendet, weil wir unseren Bruder, unsere Schwester verwundet haben, verletzt haben. Es ist nicht, dass Gott das gut heißt. Es ist nicht, dass Gott sagt, ach, es ist egal. Nein, im Gegenteil, sonst hätte er auch nicht sterben müssen dafür, wenn er einfach sagen hätte können, ach, Schwamm drüber, ist doch egal. Nein, es ist ihm nicht egal. Aber es geht um viel mehr um das, was dahinter liegt, als um die Tat und die Schuld, die du angehäuft hast. Es geht darum, dass du zum Tisch des Herrn kommst, dass du erneut wieder vortrittst und sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte in Berührung, in Beziehung mit dir treten. Und so stellt Gott uns diese Fragen. Nicht, weil er die Information nicht hätte, weil er nicht wüsste, was abgeht. Nein, sondern weil er uns dadurch helfen will, dass im ersten Schritt wir uns selbst erreichen und im zweiten Schritt er unser Herz erreicht. Im besten Fall geschieht das vor unserer Schuld, bevor wir Schuld auf uns laden, dass Gott anklopft und sagt, hey, warum bist du so wütend? Calm down. Tritt einen Schritt zurück. Aber auch wenn Schuld bereits passiert ist, auch wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, auch dann greift Gottes Rettungsaktion und er will dich zurückholen zu sich. So möchte ich dir zwei Gebete an die Hand geben zum Abschluss dieser Predigt. Eins für vor der Schuld. Dort, wo du dich in Situationen siehst, wo du merkst, wow, da ist Wut. Dort, wo du merkst, hey, der nächste Schritt, er könnte fehlschlagen, er könnte in die Verdammnis führen, er könnte mich wegbringen von mir selber, er könnte dafür sorgen, dass ich anderen schade und ihnen wehtue. Dort soll es das Gebet zu deiner Linken sein. Verfehlungen, wer erkennt sie, sagt der Psalmist. Sprich mich los von denen, die verborgen sind, Gott. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Der Psalmist betet hier und das soll auch unser Gebet sein. Von den Übertretungen, von denen wir nichts wissen. Von den Dingen, die wir vielleicht selber nicht kommen sehen. Ja, bewahre mich davor, dort zu übertreten, dort drüber hinauszugehen, zu verfehlen, schuldig zu werden am anderen und an mir selber. Aber auch vor den Mutwilligen. Auch dort, wo mir danach ist, dir weh zu tun. Gerechtigkeit wiederherzustellen oder was auch immer unsere Motive sind. Auch dort spricht der Psalmist und sagt, bewahre mich. Und dann ein zweites Gebet aus Psalm 51 von einem, der ganz sicher weiß, wie das mit Schuld so läuft, nach seinem Ehebruch mit Bathseba. Errette mich von Blutschuld, o Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Errette mich von Blutschuld, o Gott. So feiern wir heute dieses Abendmahl, weil Jesus deine und meine Schuld, die unabsichtliche, dort, wo der Teller einfach runtergefallen ist, aber auch dort, wo wir ihn gegen die Wand geschmissen haben vor lauter Wut, dort, wo wir unsere Kinder angeschrien haben, im Affekt oder um unsere Wut zu entladen, dort, wo wir gelogen haben, ja, vielleicht, weil es uns rausgerutscht ist und wir es gar nicht wollten, und dort, wo wir ganz offensichtlich die Fakten verdreht haben, vielleicht aus Angst oder um selber besser rauszukommen. Ganz egal, deine und meine Schuld, sie ist genommen. Er nimmt sie, wenn wir sie ihm hinlegen. Ja, nicht Kain war der Erlöser, der kommen sollte. Und das hat Gott ihm deutlich gemacht. Schmerzhaft waren es noch einige tausend Jahre auszuhalten, bis der ersehnte Erlöser kommen sollte. Aber wir haben dieses Privileg, dass wir zurückblicken dürfen auf diesen Erlöser, der schon da war. Und so wünsche ich dir, dass auch du diese Sehnsucht nach Freispruch und Freiheit, dass du sie spürst. Und dass dein Herz ja die Schwere erkennen mag, die auf ihm liegt. Aber vor allem, dass der, der sie dir nimmt, um ein Vielfaches größer ist als deine Schuld. So ist das mein Appell für dich. Ich möchte dich aufrufen, dass du dich deiner Wut stellst, deinen Emotionen. Warum bist du wütend? Auf wen bist du wütend? Lass das nicht eine falsch verstandene Nächstenliebe sein, das einfach unter den Teppich zu kehren und zu sagen, nein, nein, stell dich ihr. Schreib sie auf, nimm sie aufs Tablett, thematisier sie, bearbeite sie. Mein zweiter Appell ist, dass du Gott die Befugnis gibst, Herr deiner Lage zu werden. Dass du ihm diese Emotionen, diesen Schmerz, diese Verletzungen, dass du sie ihm gibst. Gib sie ihm ab, so wie wir das in der Kindergeschichte getan haben. Sprich ein Gebet und sag, Gott, ich gebe dir das. Und womöglich klingen die Emotionen und Verletzungen nicht einfach ab. Nein, sie hallen nach in uns, sie schmerzen. Aber du darfst dir sicher sein, dass er die Schuld auslöscht, dass er sie nimmt, dass er sie genommen hat. Und so der dritte Appell, gib ihm auch die Schuld. Dort, wo du schuldig geworden bist, nicht nur, wo du verletzt worden bist, auch dort, wo du schuldig geworden bist am anderen, an dir selber, gib sie ihm. Von dem einstigen italienischen König Umberto I., der von 1844 bis 1900 regiert hat, wird eine Begebenheit erzählt. Ihm wurde vom Justizminister das Gnadengesuch eines zu langjähriger Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt, der darum bat, ihm den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter das Gesuch hatte der Justizminister geschrieben, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Der König, er las dieses Bittgesuch aufmerksam durch und ergriff zu der Empfehlung seines Ministers und er verschob in der Anmerkung des Ministers das Komma um ein Wort nach vorne, sodass der Satz lautete, Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Unter diesen Vermerk setzte er sein Genehmigt und damit war der Verurteilte begnadigt und frei. Und so auch deine Schuld, deine Anklage. Gott hat dein Komma schon längst um eine Stelle nach links versetzt. Du musst nicht gefangen bleiben. Von deiner Schuld nicht, nicht von ihrer Konsequenz. Er möchte ja die Anklage dir nehmen und dich auch befreien von dem eigenen schlechten Gewissen, vom Teufel selbst, der diese Anklagen gegen uns erhebt. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Amen.